Wir haben letzten Mittwoch oder muss man schon sagen, vor 2 Wochen in einer Thematik aufgehört und für alle die, die jetzt neu dazu gekommen sind oder vielleicht später diesen Vortrag in irgendeiner Weise nachhören möchten, wird es vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen sein. Das erste sei gesagt, die Geschwindigkeit meiner Sprache wird heute etwas schneller sein, weil die knapp 50 Seiten Eheethik, die ich im Unterricht gebrauche und wovon ich heute auch Gebrauch nehmen möchte, schaffen wir auf gar keinen Fall in einer Dreiviertelstunde. Das ist schon mal vorab. Und wir müssen heute auch gar nicht alles studieren, sondern wer 2 Wochen zurückdenkt, weiß, wir waren im 1. Korinther Kapitel 7 und haben dort gemerkt, dass Paulus über Fragen der Korinther antwortet oder auf Fragen der Korinther antwortet. Und wir haben gemerkt, ja, Paulus spricht über eine mögliche oder eine Ehe, dann sagt er, wenn Ehe, dann eine gute Ehe. Er beschreibt einige, so ein paar Facetten. Nicht, er geht ja später in Epheser 5 noch einmal ganz detailliert auf die Ehe ein. Und das ist auch das, was wir immer wieder auf Hochzeiten zitieren. Und dann geht er hier in diesem Abschnitt weiter und sagt, Verbot der Ehescheidung, das war so die Überschrift. Und wir haben uns hineingelesen und haben gemerkt, ja, eindeutig sagt Paulus, das ist nicht der Weg des Herrn. Dann auf einmal habe ich ein paar Bibelstellen gezeigt oder Parallelstellen aus Matthäus und, oder Markus Evangelium, wo wir auf einmal gesehen haben, zumindest die Andeutung, da spricht Jesus auch von dieser Thematik, von der Thematik der Ehe. Dann kommen dort Schriftgelehrten, Pharisäer auf Jesus, wir werden später diesen Text lesen, und sagen ihm, Jesus, aber hat Mose uns denn nicht geboten, oder hat er nicht erlaubt, dass wir die Ehe scheiden können? Und dann sagt Jesus ganz Wichtiges, wir werden später das im Detail nochmal lesen, und geht auf ein Thema ein und, so scheint es uns, nennt eine Ausnahme. Und über diese Ausnahme wird sehr oft gesprochen, wird oft diskutiert. Was ist das für eine Ausnahme, wenn es um Ehescheidung geht? Was bedeutet das für uns? Ist es tatsächlich als Ausnahme zu verstehen? Wie beantworten wir diese Fragen? Von diesen Fragen wegzulaufen, hilft überhaupt nichts. Wir müssen uns diesen Fragen stellen und wir dürfen uns diesen Fragen stellen. So möchte ich also vorab oder möchte ich so beginnen, wenn wir über diese Eheethik sprechen, dann ist sie oder die Eheethik braucht einen festen Standpunkt. Wir können niemals von einer Ehe, von einer gottgewollten Ehe reden, aus dem biblischen Sinn, wenn die Eheethik keinen festen Standpunkt hat. Für einen wiedergeborenen Christen ist Gott der Ausgangspunkt alles Denkens. Und das ist wichtig, dass wir das festhalten. Wie er sich und seinen Willen in der Bibel offenbart hat, reicht uns aus, um beinahe jedes menschliche Thema bis zum Verstehen zu bringen. Wenn wir uns an die Schrift halten, müssen wir nicht denken, dass es manche Themen gibt, die wir nicht verstehen und einfach weglegen. Nein. Der Ausgangspunkt, die Basis für das Verstehen oder die Basis, dieser feste Standpunkt ist die Heilige Schrift, ist der Herr selbst. Und in 1. Mose Kapitel 1, Vers 27, da lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott sagt auf jeden Fall, ich gebe euch einen Standpunkt und von diesem Standpunkt geht ihr aus. Gott schafft den Menschen, schafft sie als Mann und Frau, schafft sie als zwei Geschlechter und nicht mehr, ganz gleich, was uns die Gender-Mainstreaming erzählen wollen, nicht mehr Geschlechter, zwei. Gott schafft diesen, also uns Menschen, und gibt uns somit einen Standpunkt, einen Ausgangspunkt. Davon gehen wir aus. Deswegen braucht Eheethik festen Standpunkt. Und der Standpunkt dieser Ethik ist eindeutig die Heilige Schrift. Und wenn die Menschen Gott nicht als Referenzpunkt setzen, das heißt, von diesem Punkt denken ich, dann oder wenn sie das nicht tun, setzen sie gewöhnlicherweise irgendeinen anderen Punkt als ihren Referenzpunkt, von dem sie aus denken. Und so gibt es Menschen, die ganz andere ethische Modelle aufbauen. Der eine sagt, die biblische Ethik ist für mich kein Standpunkt, nicht die Bibel ist für mich Ausgangspunkt, sondern ich nehme vielleicht die Ethik, die so mir sagt, was den anderen gut tut, das lebe ich. Es gibt ein ethisches Modell, was so heißt. Was bedeutet das für die Menschen? Die gucken, was tut dem anderen gut, wie ich mich benehme, also mache ich das. Dann gibt es ein anderes ethisches Modell, was sagt, was der Gesellschaft konform ist, was in die Gesellschaft hineinpasst. Also manche Leute richten sich danach, was jetzt in der Gesellschaft in ist, das lebe ich aus. Und das bedeutet, dass der Ausgangspunkt für diese Menschen niemals die Heilige Schrift ist. Also, wenn wir über die Eheethik reden, hier in der Gemeinde und ich hoffe auch in euren und unseren Häusern und ich hoffe auch dort, wo wir über biblische Wahrheiten reden, dann müssen wir die Bibel als Ausgangspunkt der biblischen Ethik wirklich betrachten. Ein weiterer Punkt, was wichtig ist, bevor wir auf diese letzte Frage oder die Frage, mit der wir letztes Mal aufgehört haben, eingehen und ich diese erkläre. Der zweite Punkt, also bevor wir dazu kommen, Mann und Frau sind die biblische Identität, sind die biblische Identität. Ich wiederhole das nochmal. Es ist also so, diese Feststellung ist die Voraussetzung dafür, uns zur christlichen Ehe- und Familienethik näheren Gedanken zu machen. Wenn ich weiß, dass wir als Mann und als Frau eine bestimmte biblische Identität haben, dann werden wir anders darüber nachdenken. Es wird uns wichtig sein, zu forschen, was sagt Gott mir denn in der Bibel? Es gibt also ihrem Wissen nach oder ihrem Wesen nach als Menschen die Schöpfung entsprechend keine bisexuellen oder homosexuellen Menschen, sondern Mann und Frau sind die biblische Identität. Wir können also von der Bibel nicht sagen, dass es mehrere Geschlechter gibt und wir jetzt die biblische Ethik darauf abstimmen sollten, aha, wenn also das so nicht passt, dann kann man sich die Nächsten wählen, vielleicht so, vielleicht so, vielleicht so oder so. Nein, das geht nicht. Von der Bibel her können wir so nicht denken. Es geht einfach nicht. Dann müssen wir sie neu schreiben. Und weil wir das nicht wollen, habe ich das hier als Punkt nochmal erwähnt. Mann und Frau sind einfach die biblische Identität. Wir haben heute leider, muss ich sagen, nicht die Zeit, detailliert jeden dieser Punkte durchzuarbeiten. Wenn wir im Unterricht, im Ethikunterricht dieses Thema haben, dann arbeiten wir Punkt für Punkt und wir lassen uns viel Zeit und wir reden darüber. Und da ist noch wesentlich mehr dazu zu sagen. Heute kann ich es einfach aufgrund der Zeit nicht gründlich genug machen. Deswegen ist es nur ein Schnelldurchgang über diese Themen, damit wir die wichtigste Frage, was hat Jesus im Neuen Testament gemeint, wo er von einem Wort, was mit Scheidung ausgesprochen wird, oder es sei denn, meinte. Wir gehen aber erstmal hier weiter. Der Mensch ist eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Warum ist das wichtig in der biblischen Eheethik? Es heißt in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub und Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Weshalb ist das Thema relevant? Der Blick in die Geschichte zeigt, dass wir in Gefahr stehen, eine der beiden Seiten dieser Einheit aus des Menschen, Körper, Seele und Geist, also eine aus dieser Einheit, zu stark zu gewichten und eine davon zu vernachlässigen. Wenn wir also in die Gefahr kommen, das eine von dem, was wie Gott uns gemacht hat, hervorzuheben, das andere vernachlässigen, sind wir oder so sind es viele Probleme in der Gesellschaft. Entweder, dass wir Menschen die Seele verneinen oder den Körper komplett verneinen. Wenn wir den Körper nicht für wichtig achten als eine von Gott geschaffene Einheit, wird uns der Umgang mit dem Körper, der Umgang mit der Sexualität, der Umgang in der Ehe mit der Sexualität zweitrangig. Und daher ist auch die Zweitrangigkeit, mit wem ich sexuell verkehre. Versteht ihr, wie wichtig das ist, dass wir begreifen, jeder von uns, Gott hat uns als Identität geschaffen. Er hat mir einen Körper gegeben. Er hat mir eine Seele, einen Geist gegeben. Wenn also eine Person die sexuelle Identität verändern will, muss er oder sie ja annehmen, dass nur die Seele zur Person gehört, nicht aber der Körper. Hier noch einmal ganz kurz, eben ganz klar gesagt, Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er uns geschaffen hat, als Mann und als Frau, die zusammen in einer Ehe das leben sollen, wie Gott sich das gedacht hat und nicht anders. Der Körper ist jedoch nicht von meiner Seele zu trennen. Das ganze Ich ist nämlich oder männlich oder weiblich nicht nur der Körper. Und das ist wichtig, damit wir die weiteren Fragen aufbauend darauf verstehen. Ein weiterer Punkt, Beziehung zwischen Mann und Frau ist in der Bibel sehr gut geklärt und geregelt. Eine biblische Ehe ohne diesen Standpunkt festzuhalten, können wir nicht verkündigen oder lehren. Welchen Rahmen hat Gott für die Regelung der Beziehung zwischen Mann und Frau definiert? Wo regelt er das Leben eines Mannes und einer Frau? Und 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Beziehung zwischen Mann und Frau regelt Gott in einer für die beiden aufgestellten Schutz, ich würde sagen Sphäre oder ich nenne das einfach mit dem Namen Ehe. In einem Rahmen von Gott gegeben, hat Gott gesagt, in diesem Rahmen habt ihr beide miteinander zu leben und aufeinander abgestimmt zwischeneinander die Beziehung leben. Dieser Satz ist ein sehr wichtiger Teil von Gottes Grundplan in seiner Schöpfung. Und zwar, wir müssen eins festhalten, aufgrund dieser Bibelstelle, die ich gerade zitiert habe, ein Mann und seine Frau, beides Singular, so steht es, also wirklich nur in Einzahl, Monogamie, ein Mann, eine Frau. Und das hat Gott gewollt. Wenn wir im Alten Testament von einem Mann und vielen Frauen lesen, dann ist es nicht das, was Gott von Anfang an gewollt hat. Das hat Gott toleriert. Das hat er mit angesehen und daraus ist viel Elend oft entstanden. Aber das war nie der Plan oder die Idee Gottes. Halten wir fest, mehr gehen wir darauf nicht ein. Ein Mann und eine Frau, also Heterosexualität und Fruchtbarkeit, aufeinander abgestimmt, ein männlicher Körper und weiblicher Körper, aufeinander abgestimmt. Das hat Gott so gewollt. Dann anhängen, wörtlich ankleben, Dauerhaftigkeit und Treue. Das hat Gott gewollt. Das ist biblische Eheethik. Dauerhaft und treu. Gott hat sich nichts anderes vorgestellt. Und dann ein Fleisch, Gemeinschaft und Einheit. Und in diesem Rahmen hat Gott sich die Beziehung zwischen Mann und Frau vorgestellt. Darin hat er die Fruchtbarkeit des Menschen verankert. Da gehen wir nicht weiter drauf ein. Gott sagt, mehret euch. In diesem geschützten Rahmen hat Gott sich etwas vorgestellt. Er sagt, das will ich, dass ihr das dort auslebt. Dann die Fruchtbarkeit des Menschen. Ein Mann hängt seiner Frau an. Das heißt, er fängt etwas Neues an. Er geht zu jemandem. Er löst sich von seinem Zuhause. Und was macht er? Gründet ein eigenes Heim. Er baut seine Familie auf. Das ist wichtig und das müssen wir auch festhalten. Die Zeit rennt, deswegen werde ich ein bisschen auch zügiger hier einfach vorangehen, denn wir wollen ja heute die eine Frage beantwortet bekommen. Dann die Entfremdung des Menschen durch die Sünde. Irgendwann kam es, wie es kommen musste, oder kam es, wie es eigentlich traurigerweise uns die Bibel berichtet, kam die Sünde in das menschliche Leben hinein. Sexualität ist nicht der Hauptfokus der Bibel, das müssen wir festhalten. Trotzdem liefert dieses Thema uns oft durch Erzählungen reichen Anschauungsunterricht der ganzen Bibel, also wirklich überall. Die Bibel malt keine Bilder, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Es ist immer 1:1. Wenn die Bibel was sagt, dann war das so. Dann ist das Realität. Die Bibel hat es nicht nötig, uns irgendwas aufzumalen, was nicht stimmt. Der Sündenfall entfremdet den Menschen oder die Menschen nicht nur von Gott, sondern auch, ganz wichtig, voneinander. Durch den Sündenfall kommen die Menschen und haben ihre Blickrichtung gewechselt. Sie waren aufeinander abgestimmt, der Mann, Adam und Eva. Sie waren aufeinander, zueinander von Gott geschaffen. Und dann kam der Sündenfall und sie blickten nicht nur von Gott weg, sondern sie drehten sich auch voneinander weg. Wir wundern uns heute, wenn es um die Eheethik geht, warum so viele Probleme kommen, warum so viel Not und Schwierigkeiten in den Ehen stattfindet oder in der sündhaften Sexualität. Aber genau hier liegt das Problem. Sie haben sich voneinander weggedrängt. So wurde der von Gott abgesteckte Rahmen permanent überschritten. Jedes Mal. So lesen wir schon im Alten Testament. Nach der Sünde wurde dieser Rahmen überschritten. Der Rahmen war die Ehe. Mann und Frau, fertig, nicht mehr. Dann kam der Sündenfall. Und dann auf einmal ging alles schief. Was ging schief? Die Polygamie statt Monogamie. Viel Frauen statt nur eine einzige. Lesen wir bei Lamech. Kam sofort. Das war aber vorher nicht da. Also müssen wir von der biblischen Eheethik auch niemals was anderes behaupten. Das war so. Wir gehen weiter. Dann Ehebruch statt Treue. Wir lesen das bei David. Die Sünde kam, dann kamen viel Frauen in die Ehe hinein. Auf einmal kam dann Ehebruch statt Treue, die Gott erwartet hatte. Dann Homosexualität statt Heterosexualität. Das heißt, die Geschlechter haben sich aufeinander gedreht, statt gegengeschlechtlich normal, wie es Gott gewollt hat. Nach dem Sündenfall, nicht vorher. Also ganz gleich, was wir denken, überlegen oder was wir hören von Menschen, die vielleicht etwas anderes behaupten. In der Bibel steht es ganz klar, nach dem Sündenfall kamen Dinge, die Gott so niemals gedacht hatte. Die Ergänzung von Mann und Frau ist ganz wichtig. Mann und Frau, die ergänzen sich. Und ein Punkt verdient es, vielleicht, man kann hier sogar noch mehr über diesen Punkt nachdenken, aber ein Mann und Frau, sie passen zueinander. Gott hat sie so passend gemacht. Die Frau ist das Gegenüber des Mannes. Gott hat sich das so gedacht. Und das ist auch nicht anders. Sie ist die Hilfe für den Mann. Der Mann kann nicht ohne eine Frau. Und manchmal berichtet uns die Bibel von besonderen Gaben. Und die haben wir letzten oder vor zwei Mittwochen ja auch beobachtet bei Paulus. Das ist eine Gabe. Aber Gott hat eine Frau für den Mann geschaffen, damit sie um ihn ist, damit sie ihm hilft, damit er, weil er nicht ohne sie kann, damit er auch vernünftig leben, wirken, arbeiten und so weiter kann. Sie ist Mitregentin. So hat Gott sich das vorgestellt und nicht anders. Biblische Eheethik ist also aufeinander abgestimmt. Und wir werden merken, das ist nicht zu viel, was ich jetzt hier erzähle. Denn wenn wir nachher zu dieser Frage aller Fragen kommen, dann müssen wir wissen, wie können wir über das ganz Natürliche voneinander weglaufen reden, wenn Gott uns zueinander geschaffen hat. Merken wir, wie wichtig das ist. Wir können also über Eheethik und über Fragen der Scheidung niemals nachdenken, wenn wir nicht vorher wissen, dass Gott uns aufeinander abgestimmt hat. Und das ist sehr, sehr entscheidend für uns. Ein weiterer Punkt, die Verwirrung der Geschlechter. Mit der Sünde kam auch alles andere. Der Mann war auf einmal oder sollte nicht mehr der Mann sein. Die Frau sollte auf einmal nicht als Frau gelten. Und Gottes Idee der Ergänzung ist seit dem Sündenfall verzerrt worden. Gott wollte, dass die Menschen sich ergänzen, die Geschlechter, aber die Sünde wollte es nicht so. Und ab dem Sündenfall sehen wir immer wieder im Laufe der ganzen Heiligen Schrift, dass diese Verwirrung der Geschlechter immer wieder und immer wieder aufkommt. Ist aber heute nicht unser Thema. Das müssten wir dann in dem Thema Gender Main, was wir bereits schon mal hatten, näher noch eingehen. Aber hier nur mal kurz erwähnt, dass es auch mit der Sünde zusammenhängt. Nicht? Zwei Entwicklungen werden hier von Gott klargemacht. Die erste, wenn wir also darüber nachdenken, Gott hat sich keine Verwirrung der Geschlechter gedacht. Bei einer Frau hat die Tendenz, ihren Mann zu manipulieren nach dem Sündenfall. Die Tendenz ist da und das gibt manchmal die Schwierigkeit, die in die Ehe hineingeht. Die Tendenz des Mannes umgekehrt, oder der Mann dient umgekehrt nicht seiner Frau, sondern will sie dominieren, verletzen und unterdrücken. Das ist durch die Sünde dem Mann in die Schuhe gepackt worden. Und jetzt auf einmal haben wir zwei Geschlechter, die von Gott aufeinander abgestimmt sind und aufeinander gerichtet wurden. Durch den Sündenfall, der eine will manipulieren, das Köpfchen ein bisschen drehen, und der andere will dominieren und seinen Chef raushängen. Und das haben wir im Laufe des gesamten Lebens immer wieder und immer wieder auch oft das Problem. Aber auch das ist hier nur ein Nebenthema und wir müssen das nur wissen, diese Problematik gibt es in der Eheethik. Und wenn wir jetzt darüber mehr noch sprechen wollten, müssten wir einfach mehr Zeit haben. Wir gehen weiter. Die Erlösung, danach das Gesetz. Wenn wir jetzt merken, Gott schuf den Mann und Frau, Gott setzte sie in eine wunderbare Einheit zusammen, gab ihnen einen Rahmen, eine Ehe. Dann kam die Sünde, dann kam die Verwirrung, dann kam alles durcheinander. Und auf einmal spreche ich jetzt die Erlösung, danach das Gesetz. Wie passt das zusammen? Das Wort Gesetz und Gebote lösen in unseren Gedanken negative Assoziationen aus, oder? Das ist doch so. Sobald wir von einem Gebot lesen, dann denken wir gleich, oh, jetzt ist aber was negativ. Das ist ganz und gar nicht die Absicht der Bibel, uns etwas Negatives in diesem Satz mitzugeben. Leider hat sich auch bei Christen eine Gesetzesfeindlichkeit festsetzen können. Das merken wir. Wir lesen, du sollst nicht, und was verstehen wir? Wir werden in unserer Freiheit eingeschränkt, oder? Wir lesen, du sollst bitte nicht, und wir lesen daraus, wow, jetzt habe ich gar keine Freiheit, jetzt bin ich ein Sklave. Nein, so ist es niemals gemeint. Und das ist wichtig, wenn wir nachher über die Ehe nachdenken, also über das Problem von zwei Menschen. Dabei ist es gerade umgekehrt, die Begrenzung erhält den Freiraum und ermöglicht ein erfülltes Leben. Ist uns schon mal aufgefallen, wie die 10 Gebote eröffnet werden? Ich fange an. 1. Mose 10, 20, Vers 1. Ich aber, der Herr dein Gott, und jetzt müssen wir aufpassen, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Ich, der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus der Sklaverei, habe dir jetzt etwas zu sagen. Erst hat Gott die Menschen erlöst. Er hat sie erst ganz rausgerufen. Und dann hat er ihnen gesagt, und jetzt gebe ich euch ein Gebot. Das ist niemals anders. Und wenn wir über die Ehe nachdenken, über die Heiligkeit in der Ehe, was Gott dort in die Ehe hineingelegt hat, dann müssen wir wissen, Gott hat uns erst befreit von der Sünde als Christen und dann gibt er uns auch die Ausrüstung für eine gute Ehe. Und wenn es dann ein Gebot heißt oder eine Satzung, die Gott uns gibt, dann ist das nicht eine Einengung, nein, das ist ein wohlwollendes, ein gut gemeinter Ratschlag unseres Herrn. Erst die Erlösung, danach das Gesetz. Erst hat Jesus am Kreuz für uns gelitten. Erst ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Und dann sind wir gläubig geworden. Und dann will Jesus uns helfen, in einer Ehe, eine gute Ehe zu leben. Ich muss weitergehen, die Zeit, die rennt. Die Übertretung beginnt in meinen Gedanken. Und wir kommen immer wieder näher, immer näher, immer näher dem Thema. Nicht wahr? Merken wir das? Und jetzt auf einmal, oh, jetzt Übertretung. In 2. Mose 20, Vers 17, ebenfalls aus den 10 Geboten, da lesen wir, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Jede Übertretung, jedes Schielen auf jemanden anderen, beginnt nicht bei dem anderen, beginnt nicht bei dem Geschlecht, was ich jetzt beobachte, das beginnt in meinem Herzen. Und wenn die Bibel sagt, du sollst nicht begehren, dann ist das Wort Begehren dieses Geborenwerden von lüsternden Gedanken in meinem Herzen. Ich will es haben. Es beginnt da, im Herzen. Das beginnt nicht woanders. Das beginnt nicht, weil wir in so einem wunderbaren Land leben, was uns vielleicht dahin verführt, zu denken, wir könnten die Ehen wechseln wie Socken. Das begünstigt nicht, egal in welchem Land, egal in welcher Gesellschaft wir leben. Das ist gleich, das ist völlig egal. Die Übertretung beginnt in meinen Gedanken. Mehr werde ich das, kann ich das einfach nicht ausfüllen. Und jedes Gebot wird zuerst in den Gedanken gebrochen, bevor ich weitergehe und dann tatsächlich eine gelebte Sünde vollziehe. Und das ist auch wichtig, wenn wir nachher über diesen wunderbaren Satz sagen, den Jesus dort spricht, es sei denn wegen Ehebruch. Und wir werden merken, was meinte Jesus denn damit? Wer abbricht, der zerbricht. Vielleicht fragen wir uns oder fragt sich jemand, wann denn der eigentliche Geschlechtsakt, Sexualität oder Sexualethik thematisiert wird, ist ja heute nicht das Thema. Aber es geht in den zwei Bibelstellen, die ich noch nicht vorgelesen habe, tatsächlich um Sünde in der Sexualität und daraus folgt ein ganz, ganz schlimmes Desaster in einer Ehe. Dann will ich hier noch einmal kurz darauf stehen bleiben. Wer abbricht, der zerbricht. Das heißt in 1. Mose 2, 24, und sie werden zu einem Fleisch werden, beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Warum wohl? Weil die Sünde noch nicht da war. Sie waren so rein und heilig, dass die Sexualität für sie in dieser Reinheit des Geschöpften überhaupt nichts Perverses bedeutete. Null. Es gab die Sünde noch gar nicht. Sie waren zu zweit, sie waren in Garten Eden und sie mussten sich vor niemandem verstecken. Sie waren aufeinander ausgerichtet und jetzt könnten wir sagen, wie in einer perfekten Ehe zu Hause im Schlafzimmer. So hat Gott sich das vorgestellt. Ja. Ich rede nichts Übernatürliches. Aber die Sünde. Die Sünde war das Problem. Und dann kam die Sünde rein. Und wir müssen sagen, dass Sex lässt sich heute günstig einkaufen. Und sei es nur virtuell. Und das ist der Anfang aller Problematik. Es lässt sich günstig einkaufen. Das Konzept der Bibel verbindet mit der Sexualität aber viel mehr als den reinen Geschlechtsakt. Und ganz, ganz wichtig, dass wir aufpassen. Die sündige Gesellschaft dagegen will uns vermitteln, dass Sex eine Möglichkeit sei, Glück zu empfinden. Der Mensch soll wieder glücklich werden. Und deswegen, so die sündige Gesellschaft, bleibt dem unglücklichen Menschen ja nichts anderes übrig, als sich am Sex zu besinnen oder zu bedienen. So oft er will und wo er will. Hauptsache, er wird endlich glücklich. Das will die Gesellschaft uns vorgeben. Und ihr Lieben, das macht nicht Halt vor einer Ehe. Es geht bis in die Ehe hinein. Und deswegen ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, die Bibel hat das so niemals gewollt. Gott wollte das niemals so. Gott hat der Sexualität einen Rahmen gegeben. Und wer die Bibel aufschlägt, wird in den meisten Fällen dem Wort erkennen begegnen. So steht von Adam, dass er seine Eva erkannte. Und damit meint die Heilige Schrift, sie haben Sexualverkehr gehabt. Und lass uns mal dieses Wort etwas unter die Lupe nehmen. Dieses Wort kommt über 800 Mal vor, je nach Übersetzung. In über 800 Bibelstellen wird dieses Wort genannt. Es hat über 50 Übersetzungsmöglichkeiten. Und einige davon zitiere ich. Dieses Wort erkennen meint wissen, erkennen, kennen, bekannt, merken, verstehen, belehren, kümmern. Alle diese Begriffe. Ich frage uns mal, was hat das mit Sexualität zu tun? Merken wir, dass die Gesellschaft uns die Sexualität, die Gott gewollt hat, so billig verkauft? Und das ist der Grund für so viele Sünden und so viele Probleme auch in der Ehe. Das Wort ist das absolute Gegenteil einer flüchtigen Begegnung. Das Wort, was die Bibel dafür nimmt, ist alles andere als One-Night-State oder wie auch immer das Englisch heißt. Ihr wisst, was das ist. Ja? Eine Nachtbegegnung. Die Bibel nennt es absolut anders. Es meint die soziale, geistige, geistliche und körperliche Lebensgemeinschaft. Noch einmal. Soziale, geistige, geistliche und körperliche. Wahre Intimität entsteht in einem geschützten Rahmen. Das drückt auch die Übersetzungsmöglichkeit aus. Wissen, sie kennen, diese Frau verstehen oder diese Person oder den Mann, je nachdem, sie zu verstehen, sie belehren, sich um sie kümmern. Das meint dieses Wort. Und deswegen hat diese Sexualität einen geschützten Rahmen. Deswegen darf sie niemals außerhalb dieses geschützten Rahmens gelebt werden. Weil das Wort für Sexualität alles andere ist, was die Gesellschaft uns verkauft. Okay, das haben wir verstanden. Du sollst nicht Ehe brechen, 2. Mose 20, Vers 14. Und wir kommen immer näher und immer näher unserer Frage. Wie bereits ausgeführt ist, Gottes Rahmen sieht Dauerhaftigkeit vor. Gott möchte nicht, dass wenn er zwei Menschen aufeinander geschaffen hat, miteinander losschickt, dann will er keine Kurzlebigkeit. Er will Dauerhaftigkeit, eine untrennbare Treue, eine nie aufhörende Treue. Und das ist wichtig, dass wir das bemerken oder dass wir das mitnehmen. Die Familie als Bundes- und Lebensgemeinschaft soll geschützt werden, obwohl es auf dem Buchmarkt, aufgepasst, immer noch Buchtiteln wie Glückliche Scheidungskinder von Remo Lacho, also solche Bücher bitte nicht lesen, solche Bücher gibt es tatsächlich, ist durch die Forschung ja, wirklich ganz ausreichend Folgendes bestätigt. Die Forschung, seit Jahren forschen die an Kindern, deren Eltern geschieden sind, Folgendes. Scheidungen steigern die Selbstmordrate. Das Scheidungsrisiko vererbt sich. Kinder, deren Eltern geschieden sind, haben null Probleme oder oft ganz wenig Schwierigkeiten, den gleichen Schritt zu gehen, es sei denn, Jesus erneuert sie. Scheidung ist ungesund. Das hat die Forschung bewiesen. Frauen werden durch die Scheidung finanziell stark benachteiligt. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Land, aber irgendwo mit Sicherheit. Und vielleicht auch hier. Scheidungen belasten das Verhältnis zu den Eltern im Alter. Das ist nachgewiesen worden. Scheidungen belasten das Verhältnis zu den Großeltern mit finanziellen Folgen. Die traditionelle Rolle der Familie als ein Netzwerk zur gegenseitigen Unterstützung verändert sich komplett. Das, was Gott gewollt hat, dass eine Familie aufeinander abgestimmt ist, miteinander lebt, miteinander nach vorne geht, das wird komplett zerstört dadurch, dass Scheidung so schnell gelebt wird. So Unverbindlichkeit, die da einfach steigt und steigt und steigt. Die christliche Sexualethik lautet kurz gefasst Ehe oder Abstinenz. Sexualität braucht ein Zuhause. Sexual- oder Eheethik bedeutet entweder Ehe, dann komplett, oder bleib allein, was Paulus auch sagte. Aber wenn Ehe, dann gibt es in diesem geschützten Rahmen gewisse Dinge, die du ausleben darfst und andere nicht. So, Familienethik. Und jetzt sind wir also auf einem Schema, und das versuche ich auch den jungen Leuten und Studenten zu zeigen, heute auch uns als Gemeinde. Also, wir sind in einem bestimmten Kreislauf und dann denken wir, Ehe, die Vorbereitung und sexuelle Reinheit vor der Ehe, da sind also einige junge Leute, die hier so links sitzen, die wollen auf die Ehe hinarbeiten, ja, die wollen sich vorbereiten, dann kommt die Ehe als Vorschatten des Ewigen, eine wunderbare Gemeinschaft, wie Gott sich die vorgestellt hat, dann kommt die Kindererziehung, das Thema hatten wir schon, nicht wenn das jemand noch woanders hören will, Ende Februar in Oerlinghausen-Kachtenhausen. So, dann geht es weiter, Anweisung an erwachsen werdende Kinder, dann sind die Kinder groß und ich gehe mit den Kindern einen Lebensweg, ich helfe ihnen. Und dann geht es wieder so, dass die erwachsenen Kinder wohin kommen? In die Ehevorbereitung. Und so hat Gott sich das gedacht. Und nicht selten passiert es, dass wir auf einmal merken, ein Knatsch. Und mitten da drin stehen wir. Was passiert, wenn dieser Kreislauf unterbrochen wird? Wenn es aus einer Ehe als Vorschatten des Ewigen keine Kindererziehung mehr werden kann, wenn dieser Kreislauf unterbrochen wird, weil das Ehepaar auseinanderläuft. Und diese Gefahr ist sehr groß. Und weil es diese Gefahr gibt, müssen wir aufklären. Und ich habe versucht, in dieser Eheethik zu zeigen, wie wichtig das ist. Bevor wir auf diese Frage eingehen, müssen wir viele andere Dinge wissen. Wir müssen wissen, was Gott sich gedacht hat, wie Gott sich das vorgestellt hat, dass Gott keinen Fehler gemacht hat, dass es die Sünde war, die genau das verursacht. Und alles das wird uns helfen, dann wirklich zu sagen, ja, wir wollen überlegen und uns einfach mit der Ehe, Ehescheidung und Wiederheirat uns diese Frage stellen, was meint die Bibel eigentlich? Können wir nach dem, was wir bis jetzt alles gehört haben, ganz normal über Scheidung reden? Fällt es uns nicht sogar schwer, dieses Wort auszusprechen? Ja, mir fällt es sehr schwer und ich hoffe, das bleibt immer so. Und deswegen, weil wir jetzt vieles wissen, wie Gott sich die Ehe gedacht hat, doch müssen wir auf dieses Thema zu sprechen kommen. Ganz kurz vorab vielleicht zum Thema Ehe. Also sind wir die ganzen Abend schon, aber die Frage genau, was ist denn die Ehe. Vielleicht stellt sich so einer und sagt, warte mal, wir reden immer wieder diesen Begriff, aber woher kommt das? Wo kommt der Begriff Ehe denn her? Und interessanterweise, 1. Mose 2, steht nur der eine zu, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Im Schöpfungsbericht ist der Begriff Ehe nicht vorhanden. Das Wort Ehe ist gar nicht vorhanden im Schöpfungsbericht. Aber wir verstehen nicht, im Neuen Testament kommt der Begriff Ehebruch vor und daraus resultiert, dass es die Ehe gibt. Dieses Wort Ehebruch, also diese Einheit von zwei Menschen, die als Ehe beschrieben wird, kommt nur im Neuen Testament und nur im Zusammenhang mit Ehebruch vor. Und deswegen reden wir über die Einheit zweier Menschen, eines Mannes und einer Frau zusammen, über das Wort Ehe. Und weil uns die Zeit einfach auch einiges vorgibt, gehen wir hier weiter. Wie wurde die Ehe von Adam und Eva geschlossen? Ja, nicht eindeutig zu lesen und deswegen wird auch nicht spekuliert. Wir haben keine eindeutige Eheschließverfahren von Adam und Eva, also werden wir hier auch nicht weiter untersuchen. Wir gehen ja gut weiter, das ist ja schnell, wenn wir so schnell weiterkommen. Nicht? Wie sehen die Kirchen die Ehe heute? Vielleicht ist es für den einen den anderen interessant. Die katholische Kirche sieht die Ehe als Sakrament. Ein Sakrament ist also, stammt vom kirchenlateinischen Begriff Sacramentum und bedeutet wie Heilszeichen, Heilsmittel, Heilsweg, sichtbares Zeichen der verborgenen Heilswirklichkeit. Also da passiert tatsächlich so eine bestimmte Umwandlung, die hat es als Sakrament, als etwas Heiliges. Die evangelische Kirche sagt, nein, Ehe ist kein Sakrament. Das können wir nicht als etwas Heiliges darstellen, weil Menschen, die nicht gläubig sind, auch eine Ehe schließen. Und da unterscheiden sich die Kirchen. Das ist also ganz kurz für die Wissbegierigen unter uns. Eheschließung im Alten Testament. Im Buch Ruth finden wir eine komplette Anweisung, wie die Ehe geschlossen wird. Wie wird sie geschlossen? Die politische und religiöse Eheschließung war eins. Es gab also nicht unterschiedliches. Standesamt und kirchlich war schon im Alten Testament eins. Ja, das lesen wir im Buch Ruth, nicht die Oberhäupter, die saßen, das war alles geklärt, nicht? Und dann hat Boas da alles richtig gemacht, mit Schuhen und so, Öffentlichkeit abgekauft, alles war perfekt, ja? Politisch war alles gut, religiös war alles klar, es lief alles richtig, die Zeugen waren da, bestätigt wurde die Ehe und dann erst war das Mädchen oder die Frau seine Frau. Und so müssen wir auch wissen, es war ganz eindeutig geregelt im Alten Testament, die Eheschließung. Und deswegen halten wir uns auch daran, dass wir sagen, ja, unsere Eheschließung ist ebenfalls politisch und religiös, musste in Einklang gehen. Weil der Staat uns auch etwas mitgegeben hat, müssen wir wissen, okay, dann halten wir uns daran. Nicht, es gab Zeiten, ich glaube, der Bismarck hat die Ehe, Schließung der Landeskirche entzogen und hat die standesamtliche Ehe eingeführt. Aber weil wir Kinder Gottes sind, wollen wir natürlich vor dem Herrn unsere Ehe schließen. Und dann sagen wir auch, wenn standesamtlich alles geregelt ist, wir wollen dem Staat gehorsam sein, dann kommt die tatsächliche Eheschließung vor dem Herrn, vor dem Traualtar. Und wir gehen weiter. Die Eheschließung zwischen einem Christen und Nichtchristen. Und ihr Lieben, ich muss sagen, vor zwei Wochen sind wir darauf ein wenig eingegangen. Und zwar sagt die Bibel schon im Alten Testament, im Malachi 2, Vers 11, wir haben auch eine Predigtreihe darüber gehört, sagt Gott im Alten Testament ganz klar und eindeutig, es ist ein Unding, eine Ehe mit einem Nichtchristen anzufangen. Ich kürze das ab. Im Alten Testament heißt, und freit eine Tochter fremder Götter. Sagt, wie geht das? Macht das bitte nicht. Esra 10 heißt es, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben. Eine fremde Frau war der Treuebruch zu Gott. Und dann heißt es in Nehemia 13, da können wir das nachlesen, ab Vers 23, nicht, steht es ganz klar, man hat gesündigt, weil man Frauen genommen hat, die nicht Gott als ihren Herrn angebetet haben. Und auch das Neue Testament sagt es ganz klar und ich kürze das ab, weil es eben wir schon darüber gesprochen haben. 1. Korinther 7, ab Vers 10, so war es letztes Mal, nicht den Übrigen aber sage ich nicht, der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und so weiter und sie einverstanden ist, bei ihm zu wohnen, soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der soll sie auch nicht entlassen. Und dann geht es weiter und Vers 39 heißt es, so ist sie frei, sie zu verheiraten. Ich kürze das bitte ab, bitte nicht aus dem Kontext zu reißen, mit wem sie will. Und dann kommt das, was ich aussagen will, doch nur im Herrn. Heiraten nur im Herrn. Und dann gibt es andere Bibelstellen, wo es heißt, was hat denn der Gläubige mit dem Ungläubigen zu schaffen in 2. Korinther. Und wir werden das auch später alles nochmal nachsehen. Also das ist ein Text. Fazit, bleibe in der Ehe. Also das war letztes Mal Fazit, denn wie die Ehe angefangen hat, ob jetzt ein Partner ungläubig ist oder ungläubig geworden ist, sagt nichts. Bleibe in der Ehe, sagt Apostel Paulus, und löse diese Ehe nicht auf. Wie die zustande gekommen ist, sagten wir letztes Mal schon, wissen wir nicht. Es kann entweder durch Sünde entstanden gekommen, also durch Sünde, dass man einen Ungläubigen geheiratet hat, oder ein Ehepartner ist ungläubig geworden, dann kann der gläubige Partner nichts dafür, dann ist dort der Zustand einfach da. 2. Korinther 6, was ich eben sagte, heißt es, oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Nicht auch dort ist nochmal der biblische Beweis dafür. Und jetzt kommen wir zu der letzten wichtigen Frage, wo wir denn wissen, okay, da gibt es eine große Sache, die müssen wir beantworten, Ehescheidung. Ehebruch und ja oder nein, Wiederheirat? Was sagt die Bibel dazu? 5. Mose 24, 1-4. Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause entlässt und sie verlässt dann sein Haus und geht hin und wird die Ehefrau eines anderen Mannes, aber der andere Mann verschmäht sie und schreibt ihr auch einen Scheidebrief und gibt ihr ihn in die Hand und er entlässt sie aus seinem Haus. Oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, also der zweite Ehemann, so kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht nochmals zur Frau nehmen, nachdem sie verunreinigt geworden ist, denn das wäre ein Greuel vor dem Herrn. Und du sollst das Land nicht mit Sünde beflecken, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Was wird hier von Mose geregelt? Also hier wird von Mose Folgendes geregelt. Mose musste eine gefallene Natur der Menschen, eine sündige Natur, und das mögliche Leben in dieser gefallenen Natur organisieren. Er musste irgendwie eine Lösung finden. Er hat viel von Gott gehört und hatte nun die schwere Aufgabe, auch das menschlich Unmögliche zu regeln. Wenn also eine Frau von ihrem Mann entlassen wurde, so haben wir es gelesen, dann sollte er ihr einen Brief geben. Das musste Mose klären. Das war also seine Aufgabe. Er musste irgendwas machen. Das Problem war da, die Sünde war da und er konnte nicht weglaufen, er musste die Entscheidung treffen. So, der für sie, also der Mann musste einen Brief schreiben, der für sie eine Legitimation war, für diese Frau, eine neue Ehe einzugehen. Und das war wohl deswegen, so vermute ich und so vermuten es vielleicht auch einige Ausleger, so geregelt, damit diese Frau überhaupt überleben kann. Sonst würde sie wohl verhungern, denn sie wird kein Mensch mehr nehmen. Damit diese Frau überlebt, hat Mose gesagt, Männer, wenn ihr die Frauen schon in die Wüste laufen lässt, dann gebt ihr wenigstens eine Legitimation, dass irgendeiner sie dann nimmt und sie versorgt. Die Menschen waren in Sünde gefallen und hielten sich nicht mehr an die Treue, das wollten die Männer damals nicht, die Gott von ihnen gefordert hatte. Also musste Mose dort reagieren. Wenn dann der jetzige, also der neue Mann, die Frau wieder entlässt, oder er stirbt, dann sollte der Mann, der sie mal als Ehefrau gehabt hatte, sie nicht einfach wieder zurücknehmen können, als wäre sie immer noch seine Frau, denn sie wurde durch den Geschlechtsverkehr des anderen Mannes nun wieder unrein für ihn, für den ersten Mann, weil sie ja die Frau eines anderen gewesen ist. In so einem Fall wollte Gott nicht, dass die beiden wieder ein Paar werden. So steht es. Gott wollte das nicht und hat Mose das wahrscheinlich so eingegeben und Mose musste das so niederschreiben. Mose musste das wilde Durcheinander von treulosen Menschen irgendwie regeln. Und Gott hat es so stehen lassen. Aber wenn Gott es nicht kommentiert oder kommentiert hat, bedeutet es auch nicht, dass er das gut heißt. Das bestätigt den Einwand Jesu im Neuen Testament. Und dazu werden wir kommen. Für die sündigen Menschen und die gefallene Natur war das wahrscheinlich noch das bessere Übel, als die Frauen verhungern zu lassen. Und deswegen hat Gott wahrscheinlich nichts dazu gesagt im Alten Testament. Also, auch wenn Mose es erlaubt hat, mit einem Scheidebrief das Ende einer gescheiterten Ehe zu beschreiben, bitte merkt euch das. Wenn Mose es erlaubt hat, mit einem Scheidebrief eine gescheiterte Ehe zu beschreiben, war es von Gott nie so gedacht, geschweige denn angeordnet. Gott hat die Scheidung, und das sehen wir vom Schöpfungsbericht und können es in Malachi 2,16 nachlesen. Er hasst die Scheidung. Er will keine Scheidung. Wir schauen uns mal das Neue Testament an und wollen uns hier in dem Zuge auch mit dem Wort Ehebruch beschäftigen. Wir wollen vorher noch eines festhalten, bevor wir jetzt ins Neue Testament gehen. Eine Scheidung der Ehe per Scheidebrief hat Mose zwar aufgrund des sündigen oder der sündigen Natur der Menschen zugelassen, aber Gott will und legitimiert einen Abbruch bzw. Annullierung einer Ehe nicht durch Scheidebrief. Lesen wir nicht. Nirgendwo in der Heiligen Schrift. Wenn das jemand wie anders liest, müsst ihr mir das bitte zeigen. In Lukas Kapitel 16, Vers 17 oder 18 und 18, jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann geschiedene heiratet, der bricht ebenfalls die Ehe. Hier spricht die Bibel von Ehebruch, der dann auftritt, wenn eine andere Ehe geschlossen wird. Das bedeutet, wenn diese neue Ehe und somit ein Sexualverkehr mit dem neuen Ehepartner stattfindet, dann wird die erste Ehe und somit die erste Treue gebrochen. Das bedeutet, oder was bedeutet das und warum spricht Jesus darüber? Die Pharisäer beriefen sich auf Mose und haben fröhlich ihre Ehen geschieden und wieder geheiratet. Jesus erinnert sie an eine Wahrheit und sagt ihnen Folgendes. Er sagt, wenn du eine andere Frau, egal ob du einer Frau davor einen Brief in die Hand gedrückt hast, der als Scheidebrief bekannt war oder nicht, wenn du also mit einer anderen Frau als deine Ehefrau, der du die Treue versprochen hast, sexuell verkehrst, brichst du die Ehe und bist ein Ehebrecher. Das sagte Jesus den Schriftgelehrten. Beruf dich nicht auf das Papier, das ist Gott egal, sagte Jesus. Dieses Papier ist egal. Jesus sagt es, weil sie das Gesetz so umgedeutet oder haben, wie es ihnen passte. Jesus konfrontiert sie also mit ihren eigenen Sünden, denn Ehescheidung hat es am Anfang bei Gott nie gegeben. Weiter setzt sich Jesus wieder mit diesem Thema auseinander und spricht hier einen Zusatz der Sünde an. Und dieser Zusatz verwirrt so manch einen Menschen. In Markus Kapitel 10, Vers 2. Nicht die Pharisäer traten hier zu und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er beantwortete und sprach zu ihnen, was hat euch denn Mose geboten? Sie sprachen, ja, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Jesus sagte nochmal, hey, das war so nicht. Was beruft ihr euch da auf dem Papier? Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, spricht Jesus weiter, und seiner Frau anhängen. Und sie zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was Gott zusammengeführt hat. Das soll der Mensch doch nicht scheiden, sagt Jesus zu den Schriftgelehrten. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmal darüber. Und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Also Jesus spricht hier menschlich, er redet von einer realen, gefallenen Ethik. Mose hat es nur erlaubt, weil die Menschen in Sünde gefallene Kreaturen geworden sind. Aber von Anfang an war es anders gedacht. Noch so und das war weder von Gott gewollt, noch so von Gott gedacht. Und das macht Jesus klar. Also einen Scheidebrief als Überlebensnotwendigkeit in der jüdischen Welt, wie Jesus es hier sagt, ist demnach eine Folge des Sündenfalls, aber nicht eine Norm Gottes. Das, was Mose befohlen hat, war eine Folge der Sünde. Und deswegen haben wir am Anfang so viel darüber nachgedacht. Menschen, die sich durch Gott in Christus erneuern lassen und in der Ebenbildlichkeit Gottes leben wollen, wollen sich nicht von dem Menschen scheiden lassen, dem sie vor Gott die Treue versprochen haben. Sie wollen das gar nicht. Denn sie oder diesen Menschen, sie jeden Tag neu lieben lernen wollen, der für sie von Gott zugedacht worden ist. Dieser Mensch, den sie haben als den Willen Gottes erkannt, sie haben das gesehen, sie haben es akzeptiert. Im Gegenteil, diese Menschen lassen sich von Gott helfen und sie kämpfen für das Versprechen und für die Ehe, die ihnen von Gott geschenkt wurde. Sie wollen sie nicht abbrechen, weil Christus in ihnen wohnt. Sie denken gar nicht darüber nach. Sie suchen nicht nach Schlupflöchern. Sie suchen nicht nach irgendwelchen Ausreden. Sie suchen nicht danach, oh, was hat Mose denn vielleicht gesagt? Vielleicht darf ich es ja doch. Nein, nein. Die Menschen, die Jesus im Herzen haben, die wollen das nicht. Ihre Natur Jesu widerspricht es einfach. Was ist nun mit der uns bekannten Bibelstelle, wo wir auf einmal von unserem Herrn ein Aber lesen? Das erschreckt viele. Wir lesen der Bibel von einer Ausnahme. Und das erschreckt uns. Matthäus 5, Vers 32. Ich aber sage euch, sagt Jesus, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, sagen einige Übersetzungen, oder ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine geschieden heiratet, der bricht die Ehe. Noch einmal. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der bricht die Ehe. Die ersten und die letzten Hälften des Verses haben wir ja schon behandelt. Nicht? Also Scheidungsbrief und sowas gibt es alles gar nicht. Aber jetzt auf einmal ausgenommen wegen Unzucht. Was ist nun mit dem Zusatz ausgenommen wegen Unzucht gemeint? Unzucht, was bedeutet das? Das Wort für Unzucht, griechisch steht Porneia. Unzucht, Hurerei, Prostitution, illegale Verbindungen, Abgötterei, Götzendienst. Alles das meint dieses Wort Porneia. So, Ehebruch passiert also da, nicht? Jesus sagt ausgenommen wegen Unzucht. Ehebruch passiert also da, wo ein verheirateter Mensch Unzucht, Hurerei, Prostitution oder andere illegale sexuelle Verbindungen zu einem anderen Menschen ausübt. Wenn das passiert, jetzt müssen wir aufpassen, sagt Jesus, ist die Ehe gebrochen. Sie ist gebrochen. Zerbrochen. Sie ist nicht mehr da. Einer der beiden hat den Bund gebrochen, zerquetscht, zerschlagen. Eigentlich wollte ich ein Glas mitnehmen und das hier zerscheppern, genau in diesem Augenblick. Aber ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft. Und ich wollte das wirklich so stark tun, dass diese Fetzen hier überall rumfliegen. Und dann würden wir anfangen zu suchen. Ja, das ist aber ein bisschen gefährlich. Also ich habe den ganzen Plan verworfen. Zeitlich auch noch, sonst müsste ich ein bisschen aufbauen. Also, der geschlossene Bund ist durch die Sünde des einen zerbrochen. Und nun gibt es diesen Bund als solchen nicht mehr. Das meint dieses Wort, es sei denn wegen Unzucht, wegen Porneia, wegen Ehebruch. Weil ein Partner diesen durch- oder abgebrochen hat. Wenn Ehebruch vorgefallen ist, benötigt man keinen Scheidebrief. Die Ehe ist bereits durch den Bruch zerbrochen und wird hier mit dem Wort geschieden dargestellt. Das sind Wortspiel. Was soll man da noch scheiden, zerschneiden oder trennen oder auflösen, wenn es laut dem biblischen Bundesverständnis keinen Bund mehr gibt, weil einer der beiden Partner diesen Bund mit Füßen getreten hat? Er hat ihn aufgegeben, er hat ihn zerscheppert, zerbrochen. Wenn aber kein Ehebruch, keine Sünde da war und das Paar scheidet, trennt oder löst ihren Bund, auf, ob schriftlich oder sonst wie, bricht einer oder beide bei der Wiederheirat mit oder und dem Sexualverkehr mit dem neuen Partner die Ehe. Der Ehebruch und somit passiert es nach der zweiten Heirat, wenn vorher kein Ehebruch passiert ist. Und deswegen legitimiert ein Scheidebrief zwei Menschen nicht zum Auseinandergehen. Also von der Bibel aus gesehen. In dem Augenblick wird der Mensch zum Ehebrecher, weil es keine Legitimation zur Scheidung durch einen Brief gibt. Eine bestehende Ehe wird also nur durch Sünde aufgelöst. Entweder es ist die Sünde des Ehebruchs durch Unzucht, Hurerei, Porneia, oder es ist der Scheidebrief, der dann folglich durch die Wiederheirat wieder zum Ehebruch führt. Egal wie. Aber eine Ehe wird nicht durch ein Papier gelöst, sondern nur, wenn überhaupt, so sagt es die Schrift, durch eine Sünde eines oder beiden Partners. Das ist der einzige Moment, in dem die Bibel eine bestehende Ehe als zerbrochen erklärt und nicht mittels eines Scheidebriefes. Wenn wir also im biblischen Kontext überhaupt das Wort legitimierte Scheidung, wenn wir überhaupt das so aussprechen, dann reden wir von einer vorher gelebten Sünde, also einem Ehebruch. Und wenn die Ehe bereits gebrochen wurde, warum würden wir dann überhaupt noch von Scheidung reden, wenn sie vorher schon gebrochen ist? Also wir können legitimiert überhaupt nicht von Scheidung reden. Entweder war es die Sünde davor oder wenn es gibt keine Sünde, dann gibt es auch keine Scheidung. Denn welche Ehe wird dann noch geschieden, wenn sie bereits gebrochen, zerstört, annulliert und durch Sünde aufgelöst ist? Die Begrifflichkeit ist hier sehr wichtig und sehr entscheidend. Hier nochmal zu der von Jesus ausgesprochenen Ausnahme. Ich bin an der letzten Seite, wir sind gleich fertig. Ich weiß, wir leiden alle. Also ich hoffe aber, wir können das nachher so ein bisschen aufarbeiten. Also noch einmal und dann fasse ich das als Fazit zusammen. Ich musste mich heute wirklich sehr beeilen und ich hoffe, dass wir alle noch bei uns sind. Aber wir sind alle so intelligent, dass wir das wirklich gut verstehen. Matthäus 19, Vers 9. Ja, eine von Gott definierte Ausnahme ist und bleibt ohne Schuld. Diese Ausnahme bleibt ohne Schuld für den zurückgebliebenen Partner. Er kann für die Sünde des anderen nichts für. Vielleicht hat er sie bedingt, weiß ich nicht. Vielleicht hat er gereizt, weiß ich nicht. Das weiß der Herr. Aber wenn er rein und heilig geblieben ist, dann ist er ohne Schuld. Bei Ausnahmen galt das davor gestellte Gesetz nicht. Wenn es eine Ausnahme gibt, dann ist das Gesetz, was davor steht, nicht gültig. Fazit: Scheidung per Scheidebrief ist Sünde. Und eine Wiederheirat nach einem Scheidebrief ist Ehebruch. Deutlicher kann ich es nicht sagen. Das sagt die Bibel. Der Ehebruch des Partners, was ebenfalls eine sehr große Sünde vor Gott ist, annulliert den Ehebund und ist somit die einzige Legitimation. Noch einmal, und ich lese das. Es ist wichtig. Der Ehebruch des Partners, was ebenfalls eine sehr große Sünde vor Gott ist, annulliert den Ehebund und ist somit die einzige Legitimation. Es ist nicht eine Verpflichtung, es ist nur eine Legitimation zu einer erneuten Eheschließung von Seiten des treuen Ehepartners. Jetzt würden wir so eine Fliege fliegen hören. Was hat der Jakob da gesagt? Was? Darf ich wieder heiraten? Ja, hat er das gesagt? Hat er das tatsächlich gesagt? Und alle, die jetzt auch wer weiß wo zuhören, müssen Folgendes zuhören. Das legitimiert den treu gebliebenen Ehepartner zu einer Eheschließung. Bist du Christ, hast du Folgendes zu tun. Entweder mit dem Partner, der dir gerade eben deine Ehe gebrochen hat und das aus Liebe zu ihm, und Vergebung, denn dazu sind wir als Christen berufen. Aber du musst dem Partner wieder Ja sagen, weil von seiner Seite hat er gerade alles zerbrochen. Es gibt keinen Bund. Gerne hätte ich es anders ausgedrückt. Das ist der erste und hoffentlich auch der einzige Weg für die sogenannten Wiedergeborenen oder überhaupt für die wiedergeborenen Christen. Jesus verpflichtet hier eben nicht zu einer Heirat mit diesem gerade die Ehe gebrochenen Menschen. Weder mit einem neuen Partner, er verpflichtet nicht, es steht nichts, noch mit dem gerade untreuen Ehepartner. Jesus räumt hier lediglich die Ausnahmeregelung zu einer freien Wählbarkeit ein, weil es nach einem Ehebundesbruch keine bestehende Ehe zwischen den beiden mehr gibt. Jesus räumt hier nicht ein, du musst es. Es sei denn wegen Ehebruch, dann lässt er das stehen. Deswegen ist nur die perfekte Individualität in diesen Fällen nötig und möglich. Manchmal widerstrebt mir ein Gedanke. Und ich hätte hier gerne, am besten, wenn es gar keine Sünde gäbe und gar keinen Ehebruch, und wir hätten niemals diese Problematik. Aber weil wir in dieser gefallenen Natur und Sündhaftigkeit leben, sehen wir genau das oft. Hier können wir gerade bei Gott und dem Volk Israel sehen, wie sehr Gott sein Volk liebt. Obwohl Israel immer wieder den Bund mit Gott gebrochen hat, hat Gott immer wieder den Bund erneuert. Er hat immer wieder Ja gesagt. Israel ist weggelaufen, Gott kam zu ihm und sagt, ich sage dir Ja. Stellen wir uns mal unseren Ehepartner vor, nicht, er würde einmal Ehebruch begehen, weglaufen, wir würden zu ihm gehen und sagen Ja zu ihm. Er würde es nochmal machen, wir würden ihn wieder heiraten. Er würde es nochmal machen, wir würden ihn wieder heiraten. Genau dazu ruft Christus uns auf. Genau dazu, zu Vergebung. Das ist die einzige Liebe Gottes, die auch uns dazu ermutigen soll, unseren Ehepartner zu vergeben. Und wenn wir es so wollen, immer wieder Ja sagen. Meine Auffassung dieser Thematik geht sogar so weit, das ist meine Auffassung, dass nach einem Sündenfall, also nach einem Ehebruch eines Ehepartners durch Unzucht, eine erneute Eheschließung mit dem Trauversprechen durchgeführt werden muss. Das ist meine Auffassung. Nur so unterstreichen wir den Ernst der Sünde und die Bedeutung dieser Bibelstelle. Natürlich muss hier das Paar dazu bereit sein. Oft passiert es dann in einem engen Kreis mit dem Seelsorger und dem Ehepaar. Ja, sowas passiert. Und wenn sowas passiert, würde ich so lange arbeiten, bis die beiden wieder zusammen weitergehen. Das will der Herr. Aber weil es eben diese Ausnahme gibt und Jesus niemanden zwingt, müssen wir diese Liebe haben. Und sollte der betrogene Ehepartner nicht mehr dazu bereit sein, muss keine Verurteilung von anderen Christen stattfinden. Bitte verurteilt die Menschen nicht. Bitte nicht. Das widerfahre uns niemals. Und deswegen verurteilen wir keinen anderen, einen Christen, der nicht bereit ist, eine neue Ehe mit dem Menschen einzugehen. Oder es ist gar nicht mehr möglich. Der treulose Ehepartner vielleicht will das gar nicht und bricht die Ehe immer wieder. Und nachher geht er ganz weg und sagt, lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr von dir. Wie können wir dann diesem zurückgebliebenen, wiedergeborenen Christen dort bestrafen? Womit? Mit welch einer Ehe? Da gibt es keine Ehe. Die ist abgebrochen. Und daher müssen wir so weise, so vorsichtig, so penibel exakt die Situationen betrachten. Solange wie es geht, gehen wir nach. Solange wie es geht, üben wir Seelsorge. Solange wie es geht, ermutigen wir, Vergebung auszuleben und den Ehepartner, es sei auch nur wegen den Kindern, wieder zu heiraten, wieder zu vergeben und sagen, wir gehen wieder zusammen. Das will der Herr. Der Herr will, dass ich vergebe. Und dieser Bereich des Lebens soll mit sehr viel Gebet und Seelsorge angegangen werden. Jesus räumt hier die Freiheit ein und wird in so einem Fall mit garantierter Sicherheit auch helfen, und die Betroffenen aus dieser Situation führen. Er wird es machen, Jesus wird es machen. Die Gemeinde, in deren Rahmen das passiert, ist zu individuellem Handeln verpflichtet und muss das Paar seelsorgerisch betreuen. Keine Pauschalisierung, bitte nicht, sondern ganz individuell. Weiter zu diesem Thema muss dann, so habe ich es hier geschrieben, im Fach Seelsorge nachgedacht werden. Und dann ist Punkt. Und dann schließe ich dieses Fach ab. Und so schließen wir auch heute diese doch recht informativ und reiche Bibelstunde ab. Wenn wir was anderes erwartet haben, dann weiß ich nicht, auf welcher Grundlage. Ich habe versucht, nach meinem besten Wissen, nach meinem besten biblischen Verständnis, diese Frage zu beantworten. Ich beanspruche nicht, alles zu wissen. Nein, das tue ich nicht. Vielleicht kann es jemand besser oder anders erklären, dann sei es so. Dann suchen wir in der Schrift. Und wenn ich nicht richtig gesagt habe, dann verbessert das aufgrund der Heiligen Schrift. Und lasst uns wirklich sehen, dass die Ehe von Gott gewollt ist. Sie ist nicht zur Scheidung da. Und ich hoffe, dass wir alle an der Echtheit des Wortes Gottes festhalten, an der Liebe Jesu und niemals darüber nachdenken, in Sünde zu fallen. Sünde beginnt in Gedanken. Und wenn sie dort geboren ist, gehe ich weiter und irgendwann laufe ich weg. Und das kann ganz, ganz, ganz schlimme Folgen mit sich bringen. Ich hoffe und wir wollen auch beten, dass der Herr uns auch in der Gemeinde segnet, indem dass er uns bewahrt vor solchen schweren Wegen von Menschen. Und sollte es passieren, dann wollen wir Gnade und Liebe üben und diese Menschen tragen, dass sie vergeben können und dass sie wieder neu beginnen. Amen.